Hallo miteinander. Es freut mich mega, dass ich da sein darf, als Christian 2 in eurer Mitte. Ich glaube, ich muss mich nicht vorstellen, ich bin schon ein paar Mal da gewesen. Okay, ich stelle mich bestimmt vor. Ich bin in Hiwil aufgewachsen, in Werne zu Hause. Und ich bin schon öfters bei euch zu Besuch gewesen, habe ich das Gefühl. Schon länger, aber nicht mehr. Ursprünglich in der reformierten Kirche gewesen. Jetzt bin ich auf Zürich gezügelt. Ich bin ein guter Freund von Joshua. Meine Eltern sitzen dort hinten. Meine Frau ebenfalls. Und alles andere könnt ihr ja nachher fragen. Mir ist es zwar lieber, wenn ihr nachher, das ist mir ganz wichtig, mit mir über Predigt können wir schwätzen als über mein Leben. Aber so, wenn ihr eine Frage über Predigt gestellt habt, dann können wir nachher auch noch ein bisschen sonst etwas bräutern. Genau. Okay. Markus Serie. Ich finde es mega cool, dass ihr das macht. Dass ihr sagt, wir probieren, das Markus-Evangelium zu lesen. Ich habe den Leseplan gesehen auf dem Internet. Ich habe auch schon gehört, dass die einen den sehr fleissig lesen und andere ein bisschen weniger fleissig. Und darum, bevor ich anfange mit der Predigt, habe ich gedacht, ich gebe ein bisschen Kontext. Wo sind wir eigentlich in der Markus-Serie? Ich weiss ja auch, dass ein paar, zumindest meine Eltern, ziemlich sicher ja nicht in dieser Serie sich, wie soll man sagen, befinden. Wir sind beim Teil 5 von 6. Also, ziemlich geht es aufs Ende zu. Und der heutige Teil ist eine Art Anfahrtsrampe für den Höhepunkt. Oder? Also es ist so, wir sind im hinteren Drittel von einem guten Film und langsam merkt man so, es spitzt sich alles zu, alle Sachen kommen jetzt so ein bisschen zusammen, ein Sturm braut sich zusammen und die Frage ist, wie wird das grosse Finale aussehen? Jesus ist nämlich im 11. Kapitel vom Markus-Evangelium auf Jerusalem eingezogen. Jesus ist eigentlich immer in Galiläa, im Norden von Israel unterwegs gewesen und er ist dort bekannt worden, mehr und mehr, und zwar, weil er Wunder da hat, weil er die Botschaft vom Reich von Gott verkündet hat. So kann man das einfach zusammenfassen, was er gemacht hat. Er hat die Botschaft vom Reich von Gott verkündet, hat gesagt, Gott will auf dieser Welt sein Reich bauen und das passiert jetzt. Und er hat Zeichen da, um das eine Art zu beweisen. Er hat Kranke geheilt, er hat sogar den einen oder anderen vom Tod wieder auferweckt und so hat sich das Gerücht verbreitet, der Jesus könnte vielleicht der Messias sein. Messias, ich denke, die meisten wissen das, oder? Es war schon die Hoffnung von der antiken Juden, dass eines Tages so ein neuer König David kommt und dass der das jüdische Volk wieder zu alter Grösse bringt. Also, dass der wieder König David militärische Erfolg feiert, dass der Sicherheit schafft und ganz besonders, dass der die verhassten Römer vertreibt. Das Judentum im 1. Jahrhundert, das ist wie im Asterix-Büchli, die haben jetzt immer das Problem mit den Römern eigentlich gehabt. Die haben keine Lust gehabt, Asterix kennt ihr schon, oder? Die sind unter den Knuten der Römer gewesen, die Juden im 1. Jahrhundert, und haben sich befreien. Es hat mehrere Aufstände gegeben, immer wieder. Und auch wo Jesus auftreten ist, hat das jüdische Volk gedacht, oh, das könnte jetzt so einer sein, der uns befreit. Messianische Hoffnungen haben sie gehabt in Bezug auf Jesus. Und die Hoffnungen haben sie auch dann ausgedrückt, wo Jesus auf Jerusalem eingezogen ist. Jesus hat es auch, wie soll man sagen, also er hat auch einen Esel genommen, zum Reinreiten. Und ein Esel, das ist so das Reittier vom König im Alten Testament. Oder Saul ist immer mit einem Esel gekommen. Also Jesus hat gewusst, dass die Leute denken, er könnte der Messias sein, und hat auch gesagt, ja, also ich bin es auch. Und darum sitze ich jetzt auch auf so einem Esel und reite rein, dass alle wissen, ich bin der verheißene Messias. Und die Leute haben natürlich das gemerkt, oder? Die haben gemerkt, oh, ich glaube, der ist es wirklich. Und sie haben den Psalm gesungen, wo die Krisi uns vorgelesen hat. Sie haben, wo Jesus reingezogen ist auf Jerusalem, haben sie den Psalm gesungen. Hosianna, gelobt sei der, der da kommt im Namen des Herrn. Das ist eben ein Zitat aus Psalm 118. Gelobt sei das Reich unseres Vaters David, das da kommt, Hosianna in der Höhe. Das ist nicht alles, ein paar Sachen sind auch aus anderen Stellen, aber ein Teil ist von dem Psalm 118. Und das ist die Situation, oder? Jesus, der Messias kommt und es sind extrem viele Erwartungen, oder? Wie wenn ein neuer Bundesrat gewählt wird. Alle sagen, oh, ich hoffe, dass er endlich da die Baustelle in Hiwil schnell beendet oder was auch immer. Alle haben ihre Hoffnungen gehabt. Und Jesus hat die Hoffnungen herbe enttäuscht. Tutti quanti. Er ist innen auf Jerusalem und die Leute haben gedacht, ja, wahrscheinlich geht er jetzt da zu den Römern, oder? Burg Antonia, gehen anklopfen und sagen so, fertig jetzt. Jetzt kommt der richtige König der Juden, fahrt ab. Aber nein, Jesus hat Wand an Wand von dieser Burg Antonia war der Tempel. Er ist in den Tempel gegangen. Und er hat dort nicht mit den Römern oder irgendjemandem gestritten, sondern er ist aufs eigene Volk losgegangen. Auf die Leute, die in diesem Tempel gehandelt haben. Geld hat man dort wechseln, Opfertier hat man kaufen. Das war ein grosser Markt. Und Jesus hat gesagt, das ist eine Räuberhöhle. Er hat auch in der Bibelvers aus dem AT zitiert und gesagt, mein Haus soll ein Betthaus sein für alle Völker. Ihr aber macht eine Räuberhöhle daraus. Mein Haus soll ein Betthaus sein für alle Völker. Eigentlich wäre der Sinn vom Tempel, dass die Leute ankommen von allen Ländern und da können opfern und den Gott von Israel kennenlernen. Aber stattdessen, sagt Jesus, ist das da ein riesen Markt, oder? Und die Leute werden abgezockt und es wird gehandelt und da und gemacht. Und er hat, statt einen Kampf gegen die Römer zu führen, hat er sich zuallererst mal um das eigene Volk gekümmert. Und das hat die Leute natürlich hässig gemacht. Das jüdische Volk, ganz besonders die jüdische Elite, die sogenannten Sadduzäer heissen die. Die heissen Sadduzäer, weil sie die Nachkommen vom Zadok sind. Und der Zadok war der Hohepriester von David. Also das muss man sich vorstellen, das war so eine super, super, mega Adelsfamilie, die über Jahrhunderte Macht hatte. Und eben die Sadduzäer, er hat sozusagen die kritisiert und gesagt, ja, so wie ihr den Tempel führt, ist das halt einfach eine Räuberhöhle. Und die Sadduzäer, die haben selbstverständlich dann sich überlegt, ja, Mist, oder? Jetzt haben wir den Typ. Alle meinen, das ist der Messias und das Einzige, was er macht, ist, er kritisiert uns. Unangenehm. Und darum haben sie gedacht, wir müssen den loswerden. So fängt es an, schon im Markus 11, bekommt das erste Mal vor, dass die jüdischen Führer sagen, was machen wir jetzt mit dem Jesus? Ich glaube, das Gescheitste ist, wir bringen ihn um. Und Jesus hat das natürlich gespürt. Also, ihm ist schon aufgefallen, dass jetzt nicht alle mega, mega glücklich sind mit der Art und Weise, wie er sich benimmt. Und darum hat er ein Gleichnis erzählt. Oder so ist das so der Style von Jesus gewesen. Wir würden wahrscheinlich so anfangen argumentieren und sagen, ja, aber halt. Und Jesus hat gesagt, nein, ich erzähle euch eine Geschichte, um euch erklären, was eigentlich los ist. Und die Geschichte ist jetzt eben der Predigttext von heute. Also das ist jetzt die Anfahrtsrampe gewesen für alle, die nicht so gut wie Olivia gehört, du machst das extrem gut. Nicht so gut, all die Markus-Stellen gelesen haben. Das ist die Anfahrtsrampe. Da sind wir jetzt. Markus 12. Jesus erzählt eine Geschichte, zum erklären, was er eigentlich macht. Zum auch, zum den Leuten, die da unzufrieden sind, denen Sadduzäeren Antwort geben. Sie fragen ihn nämlich in Markus 11, mit wem sind er Vollmacht? Benimmst du dich eigentlich so? Was hast du eigentlich das Gefühl, wer du bist? Und Jesus erzählt die Geschichte. Es steht in Markus 12, Vers 1 bis 12. Und ich habe gedacht, ich erzähle sie einfach nach, oder? Weil Geschichten sind gemacht, um zu erzählen. Und eigentlich, ja, ist es, ich denke, es ist ein bisschen ringer. Ich probiere mich aber sehr fest dran zu halten, was dort steht. Es fängt an, das steht, Jesus hat angefangen, in einem Gleichnis zu ihnen zu reden. Und er hat nämlich gesagt, es war einmal ein Mann gewesen. Der hat einen Weinberg gebaut. Er hat einen Hang rundherum gemacht. Er hat eine Grube ausgehoben, wo man den Wein lagern kann. Und er hat einen Wachturm in seinen Weinberg hineingestellt, wo man von dort oben alles gesehen hat, was passiert, dass ihm auch ja nichts entgeht, in seinem schönen Weinberg. Es war ein sehr schöner Weinberg gewesen. Und er hat geeignete Pächter gesucht. Der Mann war nämlich ein Ausländer gewesen. Er hat Pächter gesucht im Land, wo der Weinberg für ihn pflegt. Und er hat dann mit denen abgemacht, ja, wenn die Ernte vorbei ist, so, vielleicht so im Oktober oder so, komme ich dann vorbei und schaue, wie viel Wein das es gegeben hat. Und dann schnappe ich mir ein paar von diesen Fässern und den Rest für dir behalten. Und so ist das ein fairer Deal. Ihr arbeitet für mich und ich komme einen Teil vom Ertrag über. Hat das mit ihnen abgemacht und ist verreist. Zurück heim. Und wo die Erntezeit vorbei war, hat er gedacht, ja gut, ich schicke einen von meinen Dienern vorbei, um zu schauen, ob alles gut gelaufen ist und um einen Teil vom Gewinn mit heimbringen. Die Pächter haben aber sich nicht wahnsinnig gefreut, als der Diener gekommen ist. Sie haben ihn wieder vorgeschickt und haben gesagt, du weißt was, nein, also wir möchten das lieber für uns behalten, was wir da alles geschafft haben. Das ist auch ein bisschen unfair, oder? Der andere hat ja einfach Geld und hat das gekauft und wir müssen jetzt da schuften und darum behalten wir alles für uns. Und der Mann, der Besitzer vom Weinberg, hat dann gedacht, ja gut, vielleicht ich schicke mal noch einen anderen Diener. Also der ist noch wieder zurückgekommen und gesagt, du hast nichts, also kommst nichts über. Die, sind, die möchten es für sich behalten. Dann hat der Besitzer gedacht, ja, ich schicke einen anderen Diener vorbei. Vielleicht ein rhetorisch gewandterer Diener, einer, der ein bisschen, keine Ahnung, diplomatisch geschulter ist. Dem ist es aber auch nicht besser gegangen. Jesus sagt, ja, sie haben ihm den Kopf blutig geschlagen, haben mit ihm nur Spott getrieben und haben ihn wieder zurückgeschickt. Und der Weinbergbesitzer schickt einen dritten Diener. Und dort heisst es, der hat jetzt sogar getötet, umgebracht. Und so sei es noch vielen anderen gegangen. Also der hat immer wieder sozusagen seine Leute geschickt und die sind einer nach dem anderen darunter gekommen, die einen sogar getötet worden. Und so hat der Mann, der Weinbergbesitzer, eine Idee gehabt. Er denkt, gut, ich schicke, also das ist ja eine krasse Idee, ich schicke meinen eigenen Sohn. Ich schicke meinen eigenen Sohn dort hin, den werden sie wahrscheinlich schon respektieren. Der hat die gleiche Autorität wie ich. Mit dem können sie nicht einfach umspringen wie mit einem Sklave oder einem Diener. Den werden sie müssen respektieren. Und so geht der Sohn zu dem Weinberg. Und die Pächter, ich stelle mir vor, die stehen auf ihrem Wachturm und sehen, oh, da kommt wieder einer. Und der eine sagt, oh, den kenne ich, das ist im Fall der Erbe. Das ist der, der das ganze Weingut mal wird erben. Wenn man den tötet, dann können wir es für uns behalten. Dann gehört alles uns. Dann ist die Sache erledigt, dann kommen wir keine so nervigen Diener mehr, dann behalten wir das für uns. Und das machen sie. Es steht, oder Jesus sagt, sie packen ihn, sie bringen ihn um und sie rühren den Sohn vom Besitzer vom Weinberg aus dem Weinberg raus. Irgendwo verscharren sie ihn. Das ist die Geschichte, die Jesus erzählt. Und ich frage euch jetzt wahrscheinlich, also was erklärt jetzt die Geschichte? Das ist jetzt, also für mich, als ich das gelesen habe, oder in diesem Kontext, also was erklärt jetzt die Geschichte, warum Jesus sich in Israel, in Jerusalem so verhält. Das ist ja nicht mega intuitiv. Erstaunlicherweise war es aber für die Leute damals ultra intuitiv. Die haben alle sofort gecheckt, um was es geht. Und sie sind fuchsteufelswild geworden. Die Sadduzäer haben sich, es geht nochmal, die Diskussion geht gleich wieder los. Was machen wir jetzt mit dem Jesus? Wie werden wir den so schnell wie möglich los? Das war eine super provokative Geschichte. Für uns jetzt aber so im 21. Jahrhundert ist es einfach eine Geschichte mehr. Verstehen Sie? Also ich habe es nicht sofort verstanden. Und ich möchte euch das ein bisschen aufschlüsseln, warum das genau, also was Jesus mit dem gemeint hat und warum das so mega provokativ war, was er gemacht hat. Und zwar muss man wissen, was Jesus da macht, ist, er nimmt die ganze alte Geschichte auf, erzählt sie neu und gibt er wie einen neuen Twist. Also es ist wie wenn jetzt jemand von uns am 1. August aufs Rütli gehen würde, die Geschichte von Wilhelm Tell würde erzählen und würde sie aber so ein bisschen abändern, um sie so auf gegenwärtige Situationen irgendwie zuspitzen. Genau das macht Jesus auch. Er nimmt eine uralte Geschichte, also relativ alt, aus Jesaja 5, das sogenannte Weinberglied, und erzählt das neu. Das Weinberglied, kurz zusammengefasst, da geht es darum, dass Gott in diesem Lied dargestellt wird als Weinbergbesitzer, wo ein Weinberg hat, der keine Frucht bringt. Und Gott, der Besitzer von dem Weinberg, sagt dann, ja, was soll ich jetzt machen? Und es ist klar in dem Gleichnis, der Weinberg ist das Volk Israel und Gott ist der Besitzer. Und Gott sagt, ich habe das Volk geholt aus der Sklaverei, ich habe es beschützt, ich habe einen Zaun rundherum gemacht, einen Wachturm gemacht, ich habe das Volk stark gemacht und ich wollte, dass sie ein Abbild werden von meiner Liebe, Gerechtigkeit und Schönheit. Und im Weinberglied am Schluss steht, und was muss ich feststellen? Rechtbruch statt Rechtsspruch. Schlechtigkeit statt Gerechtigkeit. So übersetzt der Luther, die jetzt in so Wortspiel, die dort im Hebräischen vorkommen. Der Luther macht das super, oder? Rechtbruch statt Rechtsspruch. Schlechtigkeit statt Gerechtigkeit. So endet das Weinberglied im Jesaja. Oder aus dem Kontext wird klar, es geht ums Volk Israel. Bei dem Weinberg. Es geht um das Volk, wo Gott sagt, ich wähle, dass ihr ein Abbild von meiner Schönheit, von meinem Charakter werdet, aber ihr sind schlecht, ihr brecht mein Gesetz, ihr dünnet das, was ich will. Und Jesus nimmt die Geschichte, oder? Und jeder, der die Geschichte hört, der checkt ja sofort, ah, jetzt werden wir wieder kritisiert, das ist ja klar. Also Jesus kommt, erzählt das Weinberglied und die Leute, die sich so, oh, okay, jetzt geht's los. Das ist eine alte kritische Geschichte. Im Jesaja aber, das muss man vielleicht noch sagen, im Jesaja geht es dann nachher weiter mit dem Messias. Also im Jesaja wird das Weinberglied auch gebraucht, um den Messias anzukündigen. Das nämlich gesagt wird, ja, eines Tages kommt dann eben einer, der Messias, und dann wird der Weinberg Frucht bringen. Jesaja 27 zum Beispiel. Und es ist auch klar, dass der Messias so Gottes Sohn ähnliche Charakteristiken hat, oder? Und das ist natürlich jetzt mega spannend, weil Jesus all diese Hoffnungen und all diese Jesaja-Sachen zusammennimmt in seiner neuen Geschichte und die Geschichte so erzählt, dass die Leute verstehen, was er sagt, was seine Botschaft ist, was er eigentlich will. Ich sage, er tut drei Modifikationen, drei Veränderungen macht er in dieser Geschichte. Die erste ist, er macht Gott zu einem Ausländer. Im Weinberglied, im Jesaja, ist Gott ein Jude, wird dargestellt als ein jüdischer Mann, der einen Weinberg kauft. Bei Jesus ist Gott ein Ausländer. Ein Römer vielleicht sogar. Einer, der kommt anlegen da in Israel, einen Weinberg kauft und dann wieder verreist. Und das ist natürlich ultra provokativ. Oder? Stell dir vor, das jüdische Volk, das leidet unter den Römern, und Jesus kommt und sagt, hey, Gott selber ist gar nicht so unähnlich wie die Römer da. Auch er hat das Volk, kommt in das Land und will eigentlich da ein bisschen Güter exportieren aus Israel. Und da kann man ja schon verstehen, oder, warum die Leute so hässig werden. Aber Jesus verwendet das so. Gott wird zu einem Ausländer gemacht, zu einem Investor. Die zweite Modifikation, der Messias kommt schon vor in der Geschichte von Jesus. Oder? Im Weinberglied kommen hinten dran, bei Jesaja dann so Hoffnungen, das gibt dann mal ein Messias und dann wird der Weinberg wieder blühen. Und Jesus bringt den Messias selber in die Geschichte hinein und sagt, ja, am Schluss kommt eben dann der Gottessohn. Am Schluss kommt dann der Sohn. Und auch der wird abgelehnt. Oder? Das müsst ihr euch vorstellen, das war die grosse Hoffnung vom jüdischen Volk, dann kommt der Messias und dann wird es gut. Und Jesus sagt, auch das funktioniert nicht. Auch der Messias wird abgelehnt. Nochmal eine riesige Provokation. Oder? Und müsst ihr euch vorstellen, der Mann, der eingezogen ist auf Jerusalem als Messias, kommt und sagt, ihr werdet es auch beim Messias noch nicht checken. Ihr werdet auch den Messias noch verwerfen. Der Weinberg wird auch dann noch keine Frucht bringen, wenn der Sohn selber kommt und will zum Rechten schauen. Und damit zertrümmert er natürlich alle die Hoffnungen, oder? Er sagt auf eine sehr klare und rhetorisch geschickte Art, hey, ich bin im Fall nicht so ein Messias, wie ihr denkt. Ich komme im Fall da nicht politische Aktionen durchziehen. Ich habe einen ganz anderen Plan. Und die dritte Modifikation, die wichtigste, würde ich sagen, die Pointe von dieser Geschichte, obwohl auch der Messias abgelehnt wird, obwohl der Messias ermordet wird in der Geschichte von Jesus, und ihr wisst, er wird ja auch tatsächlich ermordet, trotzdem geht der Plan von Gott auf. Trotzdem geht der Plan von Gott auf. Jesus sagt das, indem er der Psalm 118, der Psalm, den sie gesungen haben beim Reinlaufen, der Psalm, den Chrissy uns vorgelesen hat, indem er den Psalm nochmal zitiert. Indem er den Leuten sagt, habt ihr eigentlich nicht gelesen, was dort steht? Also, sie haben es ja gesungen, habt ihr es nicht verstanden? Der Stein, den die Bauleute für unbrauchbar erklärten, ist zum Eckstein geworden. Das hat der Herr getan und es ist etwas Wunderbares in unseren Augen. Jesus sagt, ihr werdet den Messias ablehnen, und trotzdem wird der Plan von Gott aufgehen. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Und es ist ganz spannend, es ist jetzt noch ein kleines Wortspiel da drin. Stein heisst Eben und Sohn heisst Ben. Und Jesus erzählt zuerst die Geschichte, wo es immer um den Ben geht, oder? Den Sohn, der am Schluss umgebracht wird. Und dann zitiert er den Vers, wo Eben auf Hebräisch Stein kommt. Also ganz ähnliche Wörter. Und es ist allen so unklar, wer er mit dem Stein meint. Er meint natürlich den Sohn aus dieser Geschichte. Das ist, ja, das ist eine coole Anmerkung und ich finde es auch ganz wichtig, sich das auch wieder mal ins Bewusstsein zu rufen. Die biblischen Texte sind super smart. Also es ist nicht so, das ist nicht, manchmal sagen die Leute, ja, das ist so Blick am Abendniveau. Gerade das Markus-Evangelium sagt man, weil es so einfach ist auf Griechisch, aber das hat es in sich. Das sind wirklich coole Texte, genau. Einfach das für, ja, also das ist das, was mich so gefreut hat. Genau, auf jeden Fall. Es geht so weiter, oder? Jesus nimmt den Psalm 118 zum Erklären, der Plan von Gott geht trotzdem auf. Und was ist der Plan von Gott? Jesus sagt am Schluss vom Weinberglied, ja, was wird jetzt der Besitzer machen? Er wird im Vers 9, er wird den Weinberg jemand anderem anvertrauen. Er wird den Weinberg jemand anderem anvertrauen. Und das sagt Jesus schon, die Botschaft, bei der Tempelräumung. Müsste der Tempel nicht ein Tempel sein für alle Völker? Müsste der Tempel nicht da sein, dass alle Leute Gott kennenlernen können? Und auch da sagt Jesus, gerade weil der Messias verworfen wird von seinem eigenen Volk, gibt es die Möglichkeit, dass sich die Botschaft von Gott, dass sich die Liebe von Gott auf alle Völker ausbreitet. Und das ist die Pointe, die Jesus da macht. Er sagt, seine jüdischen Brüder und Schwestern, ihr erwartet den politischen Messias. Ich aber bin der Messias für alle Völker. Ich komme nicht euer Land gross machen. Ich komme Gott gross machen in allen Ländern. Und das, könnt ihr euch vorstellen, ist mega provokativ gewesen. Das ist unerträglich gewesen, für ein Volk, das unterdrückt worden ist von den Römern, dass sie sich plötzlich mit vorstellen, was? Um die Römer, um die geht es Gott auch. Gott will sich denen annehmen, denen, die so mit uns umgehen. Und die Antwort von Jesus ist ja. Das will er, das ist sein Plan. Und wenn wir die Geschichte weiterverfolgen, also die Geschichte von Jesus, oder jetzt haben wir sozusagen seine Geschichte gehört, die er erzählt. Wenn wir weiterverfolgen, was mit dem Leben von Jesus passiert, merken wir, das geht in Erfüllung. Jesus wird tatsächlich getötet. Und das geht es dann in der nächsten Predigt. Und seine Nachfolger, seine Jüngerinnen und Jünger werden abgelehnt vom jüdischen Volk und verfolgt. Und gerade darum fangen sie sich an, im ganzen Römischen Reich zu verbreiten. Gerade darum fangen sie an, missionieren bei allen Völkern. Und gerade darum sind wir heute da. Als damals wären wir wahrscheinlich Kelten gewesen oder so. Irgendwelche ferne Völker, die gar nichts mit dem Gott von Israel zu tun haben. Gerade darum sind wir heute da. Und das ist ein wunderbares Beispiel von Gottes Weltregierung. Wie es Gott schafft, aufgrund von Ablehnung, aufgrund von Fehlern von Menschen, aufgrund von Bösen von Menschen, tun, Gutes daraus zu schaffen. Das ist etwas, was man in der Bibel immer wieder findet. Die Menschen haben es gedacht, haben es böse machen, Gott aber hat etwas Gutes daraus machen können. Und das ist, glaube ich, die hoffnungsvolle Note von dieser Stelle. Dass Jesus eben sagt, ja, der Messias wird abgelehnt, aber Gott schafft es auf wunderbare Art und Weise, etwas unglaublich Schönes daraus zu machen, nämlich, dass alle Völker ihn kennenlernen können. Das sagt uns die Stelle. Und jetzt fragt ihr euch vielleicht, ja gut, das ist jetzt ja so eine historische Exegese gewesen, oder? Ich habe euch einfach erzählt, was das damals bedeutet hat. Und da kann man zu Recht fragen, ja gut, jetzt haben wir schon fast 20 Minuten zugelassen, was heisst das für mich? Was sollen wir anfangen mit dieser Bibelstelle? Ich habe etwas aufs Herz bekommen, das mir nahe gegangen ist beim Lesen von dem Text und wo ich das Gefühl habe, vielleicht ist es auch etwas für euch. Und ich möchte euch das noch kurz sozusagen zuspitzen zum Schluss. Die Frage, die dieser Text mir stellt, ist, lässt sich mein Bild von Jesus noch korrigieren? Bin ich wie ein Sadduzäer, ein Schriftgelehrter, der alles kennt, was in der Bibel steht. Und das Gefühl hat, er weiß ganz genau, wie der Messias wird sein. Und dann kommt der Messias und die Sadduzäer checken es nicht. Lässt sich mein Bild von Jesus noch korrigieren? Oder habe ich es schon so detailliert ausgemalt und bin ich mir schon so sicher, dass das nicht mehr geht? Jesus kommt und zertrümmert all diese Messias-Vorstellungen und sagt, ich bin ganz ein anderer Messias, als ihr denkt, dass ich es bin. Und ich möchte euch ermutigen, am heutigen Morgen euer Bild von Jesus nochmal zu überdenken. Die Olivia hat es wunderschön gebetet, mir ist das Herz aufgegangen. Es ist wirklich wahr. Sie hat gesagt, es ist so schön, ein klares Bild von Jesus zu gewinnen im Gebet. Und hat Gott Danke gesagt heute Morgen für das. Es ist so schön, dass ich ein klares Bild gewinnen von Jesus im Lesen von dem Markus-Text. Dass ich Jesus immer besser und immer besser kennenlernen kann. Auch merken kann, gewisse Sachen habe ich vielleicht falsch verstanden. Und ich wünsche mir für euch und von euch, dass ihr euch auf diesen Weg macht, Jesus einmal mehr neu und besser kennenzulernen. Und ich meine damit nicht, das ist mir ganz wichtig, dass ihr mehr betet und irgendwie mehr Spaziergänge macht im Wald und euch mehr emotional Jesus verbunden fühlt. Jesus sagt, habt ihr nicht gelesen? Und ich glaube, das, so lernt man Jesus kennen. Alles andere ist schön und gut, aber wenn man Jesus will kennenlernen, dann muss man sich mit diesen Bibeltexten auseinandersetzen. Dann muss man dort eintauchen. Und ich weiss, viele von euch werden vielleicht sagen, ja, das ist streng. Ja, es ist streng, aber es gibt keinen anderen Weg. Es gibt keinen anderen Weg, Jesus kennenzulernen, als in dem Buch, wo Geschichten von ihm uns überliefert sind. Und ich will euch Mut machen, euch als Chrischona, einmal mehr euch dahinter zu machen. Ich weiss, ihr seid ja dran, ihr habt ja die Serie. Aber packt das an, es gibt keinen anderen Weg, als die Texte vorzunehmen, Bibelkommentare vorzunehmen. Und auch wenn es nur ein Versli im Monat ist, wo man besser versteht, das Versli besser zu verstehen. Und das Versli aufs Nachttischli zu legen und zu sagen, ja, das habe ich neu gelernt über Jesus. Weil, warum sollte man das machen, oder? Warum ist das wichtig? Ich glaube, nur wenn wir Jesus wirklich kennen, immer wieder neu kennenlernen, wissen wir, was Gott tut, was er von uns will, wie sein Charakter ist. Jesus sagt, in Johannes 5, ein wunderschöner Vers, er sagt, ich tue nur das, was ich den Vater tue, sehe. Und ich wünsche mir das für euch und für mich, dass wir in dieser Mentalität leben können. Dass wir aus dem Studium der Bibel spüren, was ist Gott eigentlich dran, jetzt in unserer Kultur. Ich weiss, dass wir als Christenheit, oder, wir fragen uns, ja, was sollen wir machen? Oder? Ist jetzt nicht mehr, also Jesus ist nicht mega gehypt und viele Kirchen merken, die Leute interessieren sich nicht mehr für das. Und mein Wunsch und mein Traum ist, dass wir neu kennenlernen können, wer Jesus ist. Und sehen, an was Gott dran ist. Und das können tun, was er tut. Ihm hinein können laufen. Und ich glaube, das lässt sich aus dieser Geschichte lernen. Und es lässt sich auch lernen, wie schwierig das ist, oder? Dass man mit einem falschen Bild vom Messias kommt und am Schluss gar nicht versteht, was Gott eigentlich am Tun ist. Und ich wünsche mir für euch und für mich, dass wir das können. Dass wir können das lernen. Jesus neu kennenlernen. Und damit kommen wir zum Abendmahl. Abendmahl ist etwas, das ich neu kennenlernen musste. Ich bin aufgewachsen und ich habe Abendmahl eher unnötig gefunden. Ich habe es mir auch nie gesagt. Worship hat mir etwas gesagt, aber nicht wie Traubensaft trinken und Brot essen. Und ich habe beim Lesen von dieser Bibel gemerkt, Mist, für Jesus ist das ein und alles gewesen. Jesus hat gesagt, das ist, wenn ich neu mit bin, wenn Reich Gottes neu mit ist, dann wird Abendmahl gefeiert. Er geht zum Zachäus und feiert mit dem Abendmahl, isst mit ihm. Und nachdem er tot ist und wieder verstanden ist, seine Jünger feiern miteinander Abendmahl, weil sie sagen, ja, genau so ist es gewesen. Wir haben gegessen und in dem Essen ist das Gottesreich gegenwärtig gewesen. Und Jesus verspricht uns, auch wenn ihr das Abendmahl feiert, bin ich da bei euch. So wird mein Reich unter euch gegenwärtig, oder? Man sagt, das ist ein Zeichen vom Gottesreich, das Abendmahl. Das ist etwas, was ich neu lernen musste. Und darum freut es mich, dass wir heute Abendmahl feiern. Vielleicht gerade, um das auch noch uns zum noch besiegeln. Hey, zum Besiegeln. Wir sind parat, Jesus neu kennenzulernen und das zu tun, wo er will. Und ich möchte, bevor das Abendmahl anfängt, möchte ich noch kurz beten. Jesus Christus, wir kennen dich alle auf die eine oder andere Art und Weise. Und wir danken dir, dass du gnädig bist mit uns, dass wir dich immer mehr und neu kennenlernen dürfen. Ich bitte dich, dass du dich uns zeigst, gerade in den nächsten Wochen, dass du uns parat machst, um dir zu begegnen. Ich bitte dich, dass du zu uns redest, dass du die Bibel für uns auftust, die schwierigen alten Texte, dass du sie für uns auftust, dass wir dich da drin finden können. Danke vielmals für deine Gnade, deine Geduld. Amen.